Kapitel 5 auf und werden da den Vers 7 zum Gegenstand unserer Betrachtung nehmen. Römer Kapitel 5, Vers 7. Da heißt es, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. So weit. Es ist die Absicht eines großen Gottes, uns durch die Gabe seines Wortes einzuführen in seine Gedanken. Gedanken Gottes könnten wir auch über Gottes teurem Wort setzen. Dieser siebente Vers vom fünften Kapitel des Römerbriefes enthält zwei wesenhafte Sätze. In den beiden der Apostel Paulus zwei außergewöhnliche Fälle zum Vergleich der wunderbaren und großen Liebestat unseres Herrn Jesus heranzieht. Einen Vergleich zwischen Mensch und Gott. Dieser Herr, der sein Leben gab für uns am Kreuz. Es ist notwendig, dass wir unseren Herrn Jesus nicht in der Moderne erkennen und betrachten, etwa als einen Religionsstifter oder einen alten Sozialisten. Das ist er ganz gewiss nicht gewesen, wie man sich heute bemüht, ihn hinzustellen oder anschaulich zu machen. Diese beiden Fälle, die wir hier in diesem Vers 7 haben, erscheinen als außerordentlich selten. Der Erstgenannte wird als kaum, wie es hier heißt, kaum möglich bezeichnet. Wenn die Bibel sagt, kaum möglich, dann ist es ein Raritätsfall. Der andere als vielleicht möglich angenommen. Unmöglich, sind nach Gottes teurem Wort beide Fälle nicht. Kaum und vielleicht möglich. Das erste ist, kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Und das zweite ist, für den Guten würde vielleicht noch jemand sich entschließen zu sterben, mit anderen Worten. Vielleicht. Und der Gegensatz zu dieser Feststellung des Wortes Gottes ist in dem folgenden Vers 8 ausgesprochen. Gott aber. Wir haben also in Vers 7 die menschliche Seite der Erfüllung, was Menschen zu tun vermögen. Und dann kommt in Vers 8 die Antwort Gottes, Gott aber. Das heißt, im Gegensatz hierzu zu Vers 7 offenbart, wir können auch sagen beweist, oder stellt ins rechte Licht seine göttliche Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns starb, als wir, dann könnten wir einschieben, weder gerecht noch gut, sondern Sünder waren. Wir kommen gleich noch drauf. Um welch ein gewaltiges, kaum auszudrückendes Maß bewundernswerter Liebe Gottes, die wir in Vers 8 finden, und auch in ihren Wirkungen, in ihren oder tiefgreifender und weitreichender nach Vers 9 und Vers 10. Als alles menschliche Werk ist doch das Werk unseres Herrn. Diese Liebe, von der hier Gottes Wort redet, sie übertrifft auch alle Beweise menschlicher Liebe. Sie übertrifft alle Beweise menschlicher Selbstaufopferung. Und zwar so unendlich weit, dass ihr übermenschlicher, ihr göttlicher Charakter sogleich in ein helles Licht tritt, wenn man, wie der Apostel es in Vers 7 andeutet, in menschlichen Verhältnissen nach einem gewissen Vergleich suchen möchte. Einige Übersetzungen in deutscher Sprache haben den zweiten Satz in Vers 7 nicht auf eine Person bezogen, sondern auf eine Sache angewandt. Da wird übersetzt, Punkt, 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 für das Gute würde vielleicht noch jemand sich entschließen zu sterben. Nach dem Urtext ist diese Übersetzung durchaus möglich. Wegen des Guten kann sowohl männlich als sächlich verstanden werden. Wenn man aber beachtet, dass für einen Gerechten ohne Zweifel im Gegensatz zu den Gottlosen steht, Gerechten, Gottlosen, so liegt es also nahe, auch im zweiten Satz des Vers 7, für den Guten und nicht für das Gute zu verstehen. Handelt es sich nicht um eine gute oder gütige Person, sondern um eine gute Sache, so hätte der Apostel, der uns ja hier diesen Brief schreibt, dies doch wohl noch deutlicher gesagt. Auch im Vers 6 und Vers 8 ist von Personen die Rede. Für wen starb Christus, ist der Redetenor. So lautet die Frage, die der Apostel Paulus so deutlich beantworten will, indem er uns in unserem natürlichen Zustand, in dem wir uns befinden, als kraftlos, Vers 6, das ist auch als gottlos, Vers 6, als Sünder, Vers 8, als Feinde, Vers 10, bezeichnet. Bei der Übersetzung für das Gute würde ja der Gegensatz gar nicht so deutlich hervortreten. Denn auch Christus ist letztlich für das Gute, und zwar im höchsten Sinne ausgedrückt, gestorben. Nun, blicken wir auf die Menschen, so können wir sagen, es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben, die für ein Ideal, die für die Familie, vielleicht für das Vaterland oder für eine Partei, für irgendeine Erfindung oder auch eine Entdeckung ihr persönliches Leben daran wagten. Das hat es zu allen Zeiten gegeben, dass der Schneider vom Ulmer Dom mit einem Regenschirm runtersprang. Ist schon sehr alt. Er hat sein Leben gewagt. Er hat Glück gehabt, dass er ins Wasser gefallen ist. Ebenso hat auch manche Mutter für ihr Kind das Leben geopfert oder auch ein Freund und Kamerad für den anderen im Krieg sein Leben gewagt. Also sind beides in den Verse 7 mögliche Dinge. Wenn sie auch nicht alltäglich sind, so sind sie dennoch möglich. Unsere Frage heute ist jedoch nicht, welche Fälle möglich sind, sondern was der ursprüngliche, der Anfangsgedanke des Apostels in dieser Frage überhaupt war. Und da liegt der Gedanke, an eine Person auszudrücken, näher als an eine gute Sache, wenn schon es so übersetzt wird. Der Apostel Paulus schildert die Menschen, für die der Sohn Gottes starb. Das ist ja sein Ziel. Er schildert den Zustand der Menschen, für die Christus am Kreuz sein Leben ließ. So liegt es also nahe, auch bei den Vergleichen aus dem menschlichen Leben, an Personen zu denken. Möglich, denkbar ist es, dass ein dankbarer Mensch für seinen Wohltäter sich aufopfert. Das ist eine Tat, die nicht selten sein mag. Das ist menschlich. Aus Dankbarkeit, hier heißt es also in Vers 7, für einen Gerechten. Für einen Gerechten und für den Gütigen. Das sind die zwei Sätze. Gerechte und Gütige. Kaum, vielleicht. Das ist die menschliche Seite, die wir hier finden. Aber Gott ließ seinen Sohn, seinen vielgeliebten Sohn nicht für Gerechte. Er ließ seinen Sohn nicht für edle und für gute Menschen sterben. Das ist ja menschlich noch verständlich. Wenn ich einen großen Wohltäter habe, dass ich mich bis zur Lebensaufopferung seiner Idee mit verschanzen kann. Es geht ja um eine gute Sache. Aber bei unserem Herrn Jesus war das ganz anders. Er gab sein Leben für seine, wie die Bibel sagt, Feinde. Für seine Erzfeinde. Nicht, dass Christus Erzfeind der Menschen war. Aber die Menschen sind es aufgrund der ihnen anhaftenden Sünde. Welch eine Macht hat die Sünde? Und welch ein Gegensatz zu den höchsten Leistungen menschlicher Liebesbeweise, sich für einen Gerechten unter Umständen, die Bibel sagt kaum, zu sterben. Wo wäre solches überhaupt unter Menschen denkbar, was unser Herr getan hat, dass jemand für seinen politischen Erzfeind das allergrößte Opfer, das heißt sein eigenes Leben, darbrächte? Denken wir an unsere Jetztzeit und stellen uns den Terrorismus vor, so finden wir nur das Gegenteil. Sie machen sich gegenseitig tot. Aber dass ein Terrorist trotz Ideologie sein Leben für einen Erzfeind geben würde, ist unmöglich. Das erkennen wir. Genau das aber hat Gott getan in seinem Sohn. Es ermangelt uns eines rechten Verständnisses, die Position eines verlorenen Sünders vor Gott scharf zu erkennen. Was das heißt, wissen wir zu wenig. Darum machen wir uns auch zu wenig Gedanken darüber. Wenn die Bibel Gottes Wort in Johannes 8, Vers 44 so weit geht, den verlorenen Menschen dahingehend zu schildern, dass ihr Vater, der Vater der Verlorenen, der Satan ist, dann sind verlorene Menschen Teufelskinder. So sieht sie Gott, der Sünde wegen. Welch eine Liebe in diesem lebendigen Gott, sich der Teufelskinder, die wir alle waren von Natur aus, in unserem christlichen Abendland hineingeboren, zu erretten. Ein Opfer zu bringen, das außerhalb aller Geschöpfe war, nämlich in der Selbstaufopferung, in der Selbstpreisgabe. Da lag der Lohn, Teufelskinder zu erretten, als einziger Ausweg eingebettet. Nun, was hätte es uns genutzt, wenn ein Mensch, der selbst Sünder ist, und alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind verloren, gesagt hätte, ich will mich opfern für euch. Der hätte zwar in Frankfurt vom Henninger Turm runterspringen können, aber deshalb wäre niemand gerettet worden. Und wenn sich Tausende darunter gestürzt hätten, nicht eine Seele wäre gerettet worden. Und was wäre schon gewesen, wenn unsere Sicherheit in den Händen eines Engelfürsten gewesen wäre? Fest steht, dass nach der Aussage des Wortes Gottes die Engel bewiesen haben, dass sie fallen können. Wäre also unsere Errettung in der Hand des obersten Engels gewesen, wären wir mit in die ewige Verdammnis gefallen. So aber, die wir nun durch Glauben an den Herrn Jesus mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, um Vergebung zu erlangen, so wissen wir, dass wir nicht durch ein Opfer eines Menschen oder eines Engels erlöst sind, sondern durch das Opfer Gottes schlussendlich selbst. Und als Gott in Christus sein Leben hingab, als er Knechtsgestalt angenommen hatte im Fleische, da frug er nicht nach unserer Würdigkeit, ob wir es denn auch wert wären, ob wir es denn auch beantworten würden, was Gott in Christus tut. Gott hat nicht danach gefragt. Gott frug nicht nach unseren aufopfernden Bemühungen, die wir vielleicht auf religiöser Ebene vollzogen, getan hätten. Er frug nicht nach unseren Verdiensten, nach den Verdiensten unserer Bemühungen. Er frug nicht nach unseren Leistungen. Er hat uns überhaupt nicht gefragt. Hätte er uns gefragt, wäre es da schon schief gegangen. Hier sehen wir, wie hart Gott Sünde ins Gericht bringen muss, diesmal über seinen Sohn, Jesus. Wir waren die, die gesündigt hatten, und Gott muss zeigen, dass auf Sünde nur härtestes Gericht folgt. Dadurch kam der Sohn Gottes unter unser Gericht, das er auf sich nahm. Seine Sohnesliebe war nun so stark, so gewaltig, dass sie ihn trotz unserer Unwürdigkeit, trotz unserer Schwäche, trotz unserer Unreinheit, unserer Auflehnung, unserer Rebellion, unserer Feindschaft und Sünden, das allergrößte Opfer aller Zeiten bringen ließ. Seinen einzigen, seinen geliebten Sohn. Es mag nun genügend hervorgehoben worden sein, den unendlichen Gegensatz herauszustellen, der zwischen der Liebe Gottes einerseits und der menschlichen möglichen Leistung andererseits besteht. Der Mensch nach dem ganzen Zusammenhang kraftloser, hilfloser, gottloser. Wir könnten sagen, von Gott losgelöster Sünder. Hier haben wir sogar den Ausdruck Feind Gottes in diesen Versen. Dieser Mensch braucht, um etwas Ungewöhnliches zu tun, auch außergewöhnliche Antriebe. Die gab Gott. Um dem lebendigen Gott zu dienen, bedurfte es ein entsprechend göttliches Opfer. Wie immer auch die Sache liegen mag, der Mensch, wie er ist, kann für andere aus Liebe sein Leben nicht hingeben. Das kann er gar nicht. Weil er diese Liebe gar nicht hat. Er kann es aus Fanatismus, er kann es aus Überlegung, er kann es aus Einssein einer Sache, aber er kann es nicht aus Liebe. Weil die Liebe Gottes in einem nicht erretteten Sünder nicht vorhanden ist. Das kaum und das vielleicht, mit dem wir heute zu tun haben, zeigt eine ganz tiefe innere Überlegung. Es ist kein selbstloses Opfer, welches an dem Ausdruck kaum und vielleicht hängen bleibt. Mit solchen Ausdrücken ist das Opfer Jesu nicht zu umreißen. Dass die Liebe Gottes kaum oder vielleicht ausgereicht hätte. Da merken wir sofort, da stimmt etwas nicht. Das sind menschliche Beziehungen, kaum und vielleicht. Gott aber, er beweist, er bewährt seine Liebe darin, dass Christus gestorben ist. Viermal finden wir im Zusammenhang von seinem Sterben in diesen Versen die Rede. Viermal. Interessant. Und zwar, als wir noch Feinde waren. Da ist Christus für uns gestorben. Das ist also der höchste Gipfel, der sich überhaupt für andere hingeben lassen kann. Das Sterben Jesu kam somit aus der Triebkraft seiner Liebe, die sich allein so, wie er es getan hat, opfern kann. Und wir sagen, welch eine Liebe, die bis zum Äußersten selbstlos ist. Es ist nicht selbstlos bis zum Äußersten, kaum für einen Gerechten, vielleicht für einen Gütigen, kaum, vielleicht. Je weniger wir es wert waren, von der Verlorenheit in Sünden, desto strahlender seine göttliche Liebe, diese Liebe, die nicht eher ruht und ruhte, bis die Feinde versöhnt waren. Wenn wir die Bemühungen Gottes über Jahrtausende betrachten, dann ist das ein ungeheuerliches Werk, was Gott getan hat im Hinblick zu erretten der Menschen. Wenn wir allein die Bemühung sehen, bis dieses Bibelbuch, das heute in unseren Händen ist, durch den Heiligen Geist getrieben, geschrieben war, unter den vor Jahrtausenden schwierigen Umständen ein solches Buch schreiben zu lassen, bedeutet ja weit, weit mehr, als heute zu einer Druckerei zu gehen, die nur ein einziges Hindernis kennen, das ist, ob das Geld auch gleich da ist, wenn sie fertig sind. Und da sagen sie, sie können in 4 Tagen kommen. Das geht also sehr schnell. Und da hat man schon, je nach Wunsch 5.000 oder 10.000 Exemplare. So ging das damals nicht. Bis solch ein Buch geschrieben war, da war an Zeit Tausende und Abertausende von Stunden dazu notwendig, um so etwas zu Papier zu bringen. Gott hat diese Mühe nicht gescheut. Und das, was da drin steht, ist die Linie Gottes, nicht aber die Menschheitsgeschichte der Bemühungen Gottes im Einzelnen mit dem Sünder. Das steht nicht drin. Soweit konnte Gott gar nicht gehen, sonst hätten wir Millionen solcher Bibelbücher gehabt. Die Ewigkeit wird einmal offenbaren, welch eine Bemühung Gott hatte, Menschen zu erretten in den einzelnen Haushaltungen, sei es die gesetzlose Zeit durch den Gehorsam und der Unterwerfung, sei es die Gesetzeszeit, in dem man das Gesetz tun musste, sei es die Rettung in der Gnadenzeit heute, in der Rechtfertigung durch Glauben. Bemühungen über Bemühungen waren notwendig, den Menschen den Willen Gottes seiner Rettungsabsichten nahe zu bringen. Ob wir es genutzt haben, ob wir die Liebe Gottes, mit der wir hier zu tun haben, in diesem Bibelvers schon verstanden haben. Wenn Gott sich bemüht, die Sünder mit sich zu versöhnen, dann müssen wir eins klarstellen, dass Gott die Versöhnung eingeleitet hatte, obgleich er nichts zu versöhnen hatte. Wir haben uns mit Gott zu versöhnen gehabt und nicht Gott mit uns. Das ist auch solch ein Punkt. Und dennoch ist es der Ausdruck seiner Liebe, dass er den ersten Schritt zur Versöhnung getan hat. Wo wären wir ansonsten geblieben? Das heißt, bis sie in den vollen Genuss seiner Gottesliebe einbezogen sind, wie wir das in Vers 10 lesen. Gott hat nicht eher Ruhe gelassen, bis die verlorenen Sünder die Möglichkeit hatten, teilhaftig zu werden der Liebe Gottes. Dann fragt man sich schon, warum hat das eigentlich Gott alles getan? Über Jahrtausende sich in solch einer Intensität mit dem verlorenen Menschen zu beschäftigen. Diese Liebe, die hier aus dem Herrn und Heiland redet und spricht, ist keine Sache, die wir hätten fordern können, sondern das hat Gott freiwillig gegeben. Und niemand kann Gott hindern, seine Seite göttlicher Liebe zu offenbaren, wie es durch Christus geschehen ist. Ich glaube, dass wir die Liebe Gottes hier in diesem irdischen Leben auch nur zum Teil erfassen und erfahren können. Wenn uns einmal vor Augen gestellt sein wird, die Verlorenheit der verlorenen Menschen, und die Bibel Gottes Wort sagt, dass wir die Welt richten werden. Das heißt also, Kinder Gottes werden, ob sie wollen oder nicht, auftreten müssen als Richter gegen die verlorene Welt. Er lässt uns teilhaben an allem. Dann werden wir sofort auf unsere Unvollkommenheit blicken und werden sagen, wieso ich? Ich war doch auch nicht besser als die anderen. Jetzt wollen wir die Gnade erkennen, die darin ist und nur Gnade ist, dass wir überhaupt errettet wurden, dass wir die Rechtsprechung Gottes empfingen, weil wir ganz, ganz klein wenig geglaubt haben, was Gott sagt. So stark belohnt Gott das Wenige, was wir zu tun bringen. Beachten wir bei dieser Ausdrücklichkeit des Wortes Gottes zugleich auch die Steigerung, mit der wir es zu tun haben, von kraftlos, dann Feind, kraftlos, Feind, eine Steigerung. Wir können sagen, jawohl, Christus hat es gewagt mit uns nach Vers 7. für seine Feinde zu sterben. Er hat es gewagt. Es war ein Wagnis. Es hätte auch, jawohl, es hätte auch erfolglos verlaufen können. Nicht etwa von der Seite Gottes her, aber von unserer Seite. Dieses Wagnis war drin. Das Wagnis des Glaubens, das auch in unserem Glaubensleben ist, wenn wir uns hin zu Christus wenden. Aber großer Lohn wird jedem, der das Wagnis des Glaubens eingeht. Wegen der vor ihm liegenden Freude, das war sein Lohn, hat er, unser Herr, das Kreuz verduldet. Wie groß muss die Freude, der Lohn sein, Menschen zu erretten. Dass er dafür den Leidensweg des Kreuzes vorzog. Aber es ist seiner Liebe, wir könnten sagen, gelungen, uns als Frucht der Mühsal seiner Leiden zu gewinnen. Jesaja 53, 11. Wir können auch sagen, der Frucht der Mühsal seiner Liebe. Denn seine Leiden waren ja Liebe Gottes. Wenn wir diese Stelle hier in Römer 5, Vers 7 nur erkenntnismäßig verstehen, so ist das absolut nicht genug. Auch dann nicht, wenn wir uns zutiefst veranlasst fühlen, den Herrn für seine unendliche Liebe anhaltend zu preisen und zu danken. Es kommt auf etwas ganz anderes drauf an. Nun mit Christus die Gemeinschaft zu haben, die beabsichtigt ist durch die Aussagen des Wortes Gottes. Nämlich, dass wir die gleiche Gesinnung offenbaren. Dass wir die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossene Liebe Gottes, Vers 5, das ist seine Liebe zu uns, so in uns zur Herrschaft kommen lassen, damit wir nicht den Jemandes von Vers 7, da wird auch von jemand geredet, von Vers 7 gleich. Sondern Gott, der seine Feinde liebte und ihnen das Beste, was er überhaupt hatte, gab. Das bedeutet, dass die Jesus-Nachfolge in einer Tiefe von Gemeinschaft mit Christus vollzogen werden muss, so zu handeln, wie der Herr gehandelt hat, so zu denken, wie Jesus gedacht hat, so die Entscheidungen und die Abwägungen zu treffen, wie es uns das Neue Testament vornehmlich im Bibelbuch hinterlassen hat. Das kommt aber nur dann, wenn wir diese Gemeinschaft suchen. Die kommt nicht automatisch. Wir müssen das wollen. Gott muss im Himmel sehen, dass wir solche Bemühungen haben. Was sind denn die Bemühungen, mit Christus, dem Lebendigen, in eine Lebensgemeinschaft tiefster Prägung zu kommen? Es gibt viele Gläubige, die lesen die Bibel und haben hinterher gar nichts davon. Ein Problem, dem wir in der Seelsorge immer wieder gegenübergestellt sind. Es gibt viele Gläubige, die lesen die Bibel täglich als eine Pflichtkür. Eine Pflichtübung, weil man ja sagt, das soll man tun. Das ist nicht das Richtige. Aber man muss sie lesen, aber zugleich beten, so lange bis der Herr das Gebet erhört, indem man betet, Herr Jesus, schenke mir ein brennendes Feuer in mein Herz, wenn ich dein Wort lese. Das geht so weit, wenn wir das aufrichtigen Herzens machen, dass es uns direkt zum Bibelwort zieht, wie mit einer unsichtbaren Kraft gezogen. Und wenn wir sie lesen, dass das Herz schier überfließt vor Freude. Viele Gläubige kennen diese überströmende Freude in Jesus Gang. Darauf kommt es an. Das ist Gemeinschaft mit Jesus. Der erste Schritt ist, dass wir als verlorene Sünder uns erkennen und zum Herrn Jesus eilen, um uns retten zu lassen. Das muss im Glauben geschehen. Und da muss es uns ernst sein, im Bewusstsein, dass wir völlig verloren sind. Und bei dieser Übergabe an den Herrn Jesus muss ein Punkt, der darf nicht vernachlässigt werden. Der muss im Bewusstsein geschehen, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, dann gehöre ich nicht mehr mir. Deshalb steht geschrieben, ihr seid nicht euer. Wir gehören dem lebendigen Gott. Ich trete auch hinsichtlich meines Leibes und all dem, was ich bin und habe, nur noch als Verwalter für meinen Herrn auf. Und nicht mehr mein als Eigner. Der ist ja jetzt Jesus. Und wenn wir nicht gleich so weit sind, denn alles bedarf auch da eines gewissen Wachstümlichen in unserem Glaubensleben, sie, die Verlorenen zu lieben, wie Christus es getan hat, und zwar selbstlos, haben wir heute Abend gehört, so lasst uns wenigstens erst einmal die Kraftlosen, nämlich die Verlorenen, zu ihrer eigenen Rettung unfähigen, gottentfremdeten, ohne Christus lebenden Sünder, die gegen Gottes Willen und darum oft auch gegen uns handeln müssen, weil die andere Seite noch Triebkraft ist, so sehr und so inniglich lieben, dass wir nötigenfalls bereit sind, ihnen Opfer zu bringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber nicht Opfer zu bringen, die den Herrn verunehren. Ich kann nicht zu einem Trinker hingehen und kann ihm eine Flasche Schnaps mitbringen, nicht? Das wäre vollkommen falsch. Das ist keine Christusliebe. Sondern, dass wir ihn besuchen und ihm von der Liebe Jesu sagen. Opfer zu bringen, die unseres Herrn würdig sind, darauf kommt es wohl an. Und dann werden wir auch dahin kommen, seine und darum auch unsere Feinde zu lieben, wie sein Wort Gottes es in Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 10 im gleichen Brief, Kapitel 12, Vers 9 bis 10, wo ich mal lesen. Da heißt, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheue das Böse, haltet fest am Guten.